Dann wäre ich ein bisschen nervös, weil das erste Mal ist, dass ich das für so einen großen Publikum mache. Das sage ich ja schon. Aber ich möchte die Werbeeinladung sogar noch ein bisschen fortsetzen. Ich habe halt, ich habe nämlich noch mehr Hautus gemacht. Ich habe noch zum Ökologie-Hautu, das liegt mir ein bisschen am Herzen, weil ich eben halt noch so ein bisschen so grün angehaucht bin. Und da habe ich vorgestellt, wie man Linux besonders für ökologisch sinnvoll einsetzen kann, also Papier sparen, drucken und so weiter. Da möchte ich jetzt nicht intensiv drauf eingehen, aber auf meiner Homepage, die dann später noch eingeblendet wird, wird man auch das Ökologie-Auto finden. Und ich habe noch ein Medizin-Auto gemacht über Anwendungen aus dem medizinischen Bereich, die unter Linux laufen. So, jetzt aber zum Vortrag. Linux mit Laptops. Ich möchte kurz vorstellen, was ich denn überhaupt heute machen möchte. Ich möchte noch ein bisschen mehr über den Referenten sagen. Dann möchte ich kurz etwas sagen zu dem Unterschied zwischen Desktops und Laptops. Dann ein paar Tipps geben zum Laptop-Kauf. Ein bisschen sagen zur Installation von Linux auf Laptops. Und dann übergehen zu ein paar Worten zum Kernel-Spezifika von Laptops. Ein bisschen sagen darüber, wie man den Laptop in verschiedenen Arbeitsumgebungen, sprich im Büro, sprich zu Hause, sprich an der Universität, unterschiedlich konfigurieren kann. Und danach ist noch Diskussion eingeplant. Ich hoffe, mein Vortrag wird nicht allzu lang. Ich schätze mal 45 Minuten. Müssen wir mal gucken, wie lang das zu werden wird. Zum Referenten habe ich ja schon ein paar Sachen gesagt. Ich möchte kurz sagen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, mit dem Laptop-How-To anzufangen. Das hat damit zu tun, dass ich, als ich meinen ersten Laptop mit Linux installiert habe, das ist schon ein paar Jahre her, da wollte ich den natürlich rundherum perfekt machen und habe also Soundkarte und Grafikkarte und versucht zu installieren. Und zum Schluss bin ich dann hängen geblieben an der Infrarotschnittstelle. Hat einfach nicht funktioniert, funktioniert bis heute nicht. Aber ich habe so viel daran gearbeitet, dass ich da angefangen habe, das aufzuschreiben, anderen Leuten zur Verfügung gestellt habe. Und da ist das erste How-To raus geworden, das von Carsten schon erwähnte IR oder Infrarot-How-To. Und damit laufen inzwischen einige andere Laptops mit Infrarot. Was meiner noch nicht läuft, hängt einfach daran, dass die Hardware-Spezifikationen vom Hersteller noch nicht bekannt gegeben worden sind. Und daran sind wir schon gleich beim Thema. Bei vielen Laptops ist es halt so, dass die grundsätzlich von Linux unterstützt werden könnten. Bestimmte Hardware-Komponenten, wie zum Beispiel Infrarotschnittstelle, aber sogar heute die Laptop-Hersteller sich immer noch weigern, die notwendigen technischen Details dazu herauszurücken. Dann hatte ich aber so viel Spaß an dem Thema Laptop, dass ich dann das nächste Auto geschrieben habe, und das ist halt so viel geworden, dieses Thema mobiles Linux, Linux mit Laptops und mit PDAs, dass ich mich dann entschlossen habe, daraus ein Buch zu machen. Das ist gestern fertig geworden und deswegen freue ich mich also ganz besonders, heute das auch vorstellen zu können. So, was sind überhaupt die Unterschiede zwischen Desktops und Laptops? Das ist erstmal, wenn man im ersten Moment denkt, man, das sind halt eben tragbare Computer, die Laptops, aber es gibt schon einige Unterschiede. Das sind zum Beispiel die, dieses Ding mal ausprobieren, habe ich auch noch nie mitgespielt, mit der Laserkanone. Mach mal. So. Ja, jetzt geht's besser. Gut, also viele stationäre Computer, die haben keine PCMCIA-Einrichtung. Die Laptops, die werden ganz gerne mit dem Infrarotport ausgerüstet. Da machen die Laptop-Hersteller ganz einfach deswegen, weil so eine Infrarotschnittstelle, die kostet nur 1,50 Dollar. Wirkt dann immer ganz gut, dass es damit ausgerüstet ist. Die haben einen Akku und manchmal haben sie eine Dockingstation und oft eben spinngepasste Prozessoren. Nicht alle Laptops haben das, aber die etwas teureren Modelle, die haben dann stromsparendere Versionen der normalen CPUs. Dann unterscheiden sie sich in der Leistung von den Desktop-Maschinen. Sie haben in der Regel weniger Plattenplatz, eine geringere CPU-Kapazität, und der Hardware-Support für Linux ist in der Regel eingeschränkter bei den Laptops als bei den Desktops. Das merkt man zum Beispiel bei den Grafikchips oder bei den internen Modems. Da liegen ganz einfach, wie soll ich sagen, zahlenmäßige Hintergründe her. Die Desktops, die verkaufen sich natürlich in wesentlich größeren Stückzahlen als die Laptops, Und deswegen gibt es natürlich auch weniger Programmierer, die sich dann eben darum kümmern, Linux für die Grafikchips dann zu programmieren oder für die internen Modems zu programmieren. Bei den internen Modems ist es auch so, haben wir wieder so einen Fall, wo die Hersteller sich weigern, die Spezifikationen herauszugeben. Da gibt es dann inzwischen zwar schon Linux-Treiber, aber die sind dann gehackt oder liegen nur in binärer Form vor. Und deswegen funktionieren sie einfach auch nicht rundherum. Dann gibt es noch etwas ganz speziell Laptop-spezifisches, nämlich, dass sie in wechselnden Arbeitsumgebungen eingesetzt werden. Deswegen sind Mehrfachkonfigurationen notwendig, wenn man sie, sagen wir mal, nutzen will zu Hause an einem anderen Drucker als meinetwegen im Büro oder wenn man ihn vielleicht auch noch an der Uni nutzen möchte. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, ich finde Security ist immer ein ganz wichtiges Thema, ich bin ja nicht der Spezialist für, aber gerade bei Laptops, die unterliegen natürlich noch höherem Risiko, mal eben abhanden zu kommen, als ein Desktop. So, zum nächsten Thema. Ein paar Tipps zum Laptop-Kauf. Das sind natürlich subjektiv beeinflusste Tipps, aber ich persönlich finde so zwei Faktoren ganz wesentlich. Das ist einmal das Gewicht. Ich persönlich habe einen Laptop, der wird nicht mehr hergestellt, das ist der HP Omnibook 800 CT. Der wiegt nur etwa 1,7 Kilo, das heißt so viel wie ein gutes Linux-Buch. Und den nimmt man eben halt auch mal so locker mit wie ein Buch. Die etwas größeren Laptops, die dann in der Regel natürlich preiswerter sind, da habe ich die Erfahrung gemacht, die nimmt man am Anfang ganz gerne mit, wenn man seinen Bekannten und Studienkollegen und wem auch immer zeigen will, dass man mobile Rechenpower unterwegs auch nutzen möchte. Aber irgendwann werden die einem dann zu schwer und dann nimmt man die dann nicht mehr mit. Allerdings haben die leichteren Modelle natürlich ihren Preis, weil die eben halt verkleinerte Rechentechnik einsetzen und die ist halt teurer. Dann die Herstellerangaben da in den Prospekten, die sind immer ein bisschen beeinflusst. Manche rechnen das Zubehör mit dazu, manche das Netzteil, manche nicht. Manche Netzteile sind integriert, eingebaut, manche nicht. Muss man gucken. Aber ich persönlich finde, ein Laptop von 3 Kilo, 3,5 Kilo, das ist schon reichlich schwer. Gut. Und dann natürlich spielt immer eine Rolle der Preis eines Laptops. Da gibt es ein paar Haupteinflussfaktoren auf den Preis. Einen hatte ich schon genannt, Gewicht. Und dann ist es vor allen Dingen natürlich die Art des Displays, ob es ein TFT-Display ist, das sind die hochwertigen Displays, oder die DSDN-Displays, das sind die weniger guten Displays. Ich will auf die technischen Unterschiede jetzt hier nicht eingehen. DSDN-Displays gibt es heute kaum noch. Was es allerdings gibt, sind so Mischformen zwischen DSDN und TFTP-Displays, die nennen sich HPA-Displays. Ich habe selber noch keins gesehen, kann Ihnen nicht viel zu sagen. Natürlich, und dann gibt es noch andere Komponenten, die den Preis beeinflussen, ob man zum Beispiel einen CD-ROM Drive nimmt oder ein DVD. DVD ist dann natürlich gleich teurer. Über die anderen Komponenten, Prozessorgröße und so weiter, die den Preis beeinflussen, will ich jetzt nicht reden. Das ist nicht Laptop-spezifisch. Dann, worauf man lange Zeit achten musste, inzwischen ist das auch schon fast obsoletes Thema geworden, es gab verschiedene Akkutypen, die Lithium-Ionen-Akkus und die Nickel-Metall-Hydrid-Akkus. Heutzutage gibt es eigentlich fast nur noch die Lithium-Ionen-Akkus, die Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, die werden nur in den ganz billigen Modellen eingesetzt. Und zum Display hatte ich mich schon geäußert. Dann, wichtig ist mir auch immer ein Diebstahlschutz, Thema hatte ich schon. Da gibt es eigentlich heutzutage bei fast jedem Laptop so ein kleines Schloss an der Seite, wo man dann so eine Stahlschnur einklinken kann. Die meisten Messestände heute, wo Laptops vorgestellt sind, die haben sowas auch. Mir persönlich ist immer auch noch wichtig, so ein bisschen die Geräusche, die die Kisten machen, gerade wenn man in der Bahn sitzt. Okay, Bahnfahren ist heutzutage nicht mehr leise, weil irgendwie Handys bimmeln überall. Diese, wie heißen die Teile, die man so umguckt, diese Walkmaner piepen, aber trotzdem ist mir das wichtig, dass so ein Gerät halt eine gewisse Leisigkeit hat. Einige Laptops haben Lüfter, andere nicht. Meiner hat keinen und ich finde ihn halt angenehm leise. Ja, bitte? Gut, das sind jetzt mal nicht so Linux-spezifische Themen gewesen, aber war mir halt wichtig zum Thema Laptops mal diese einleitenden Bemerkungen zu machen. Komme ich zum Thema Linux jetzt. Worauf muss man jetzt, wenn man einen Laptop unter Linux einsetzen möchte, speziell achten? Auch das ist immer so eine subjektive Reihenfolge, aber für mich ganz klar oben. Ja, was muss ich hier mitmachen?
Was? Dieser Punkt, ich glaube, der geht nicht mehr.
Der geht nicht mehr, gut.
Das ja. Ist besser?
Ja, das ist besser, der ist auch nicht so schwer, ja? Okay, also, wie gesagt, eine subjektive Reihenfolge ist auch nicht ganz richtig, weil die Soundkarte würde ich beim Laptop ein bisschen tiefer stellen, aber gut, das ist dann ein Bug im Dokumentationssystem hier, ja, den wir jetzt gefunden haben. Also die Grafikkarte, die muss natürlich laufen, wenn man unter X11 arbeiten möchte, im Textmod arbeiten eigentlich alle Grafikkarten ziemlich problemlos, es sei denn, man hat spezielle Spielereien und möchte meinetwegen den Font vergrößern. Da muss man sich halt vorher informieren, ob ein Laptop, ob die Grafikkarte eines Laptops von Linux unterstützt wird, ob ein X-Server dafür da ist. Das stellt sich manchmal ein bisschen schwierig dar, gerade wenn man einen neueren Laptop kaufen will. Die Laptops, habe ich festgestellt, die kommt etwa alle 3 Monate eine neue Generation auf den Markt. Die Geräte sind meistens ein bisschen teurer und da findet man dann, wenn man das Web absucht, meistens keine Informationen, weil die Leute kaufen die natürlich, die dann nicht genau wissen, ob sie Linux einsetzen können oder nicht. Die warten dann einen Moment, bis irgendjemand dann Informationen im Web veröffentlicht hat oder kaufen sich die billigeren Modelle oder die etwas veralteten Modelle. Gut, also da muss man sich vorher informieren, läuft es nicht. Und man kann auch nicht immer erwarten, dass man alle Hardware-Features einer Grafikkarte dann unter Linux voll ausreizen kann, meinetwegen die Hardware-Beschleunigung. Auch bei Soundkarten, die ganzen Interna von Laptops, die Soundkarten sind ja nicht vergleichbar mit denen, die in Desktops eingebaut sind. Da gibt es Karten, die auch nicht immer unterstützt werden oder man muss, ich sage das ungern, auf kommerzielle Treiber ausweichen. Auch bei den Grafikkarten gibt es kommerzielle Treiber, das habe ich vergessen zu erwähnen. Also kommerzielle X-Server, besser gesagt. Beim Infrarotport kann man auch erleben, dass auch da die Hersteller nicht immer die technischen Spezifikationen herausrücken und deswegen keine Linux-Treiber zur Verfügung stehen. Ähnlich ist es beim internen Modem. Auch da kann man nicht immer erwarten, dass es funktioniert. Und das kann schon ein ganz schön finanzieller Faktor sein. So eine Modem-Karte, wenn man ein Modem jetzt nachkaufen will, eine Modem-PCMCIe-Karte, da muss man bei einer billigen Version etwa 180, 190 Mark für hinlegen. Also das will schon einkalkuliert sein. Dann austauschbare Komponenten ist darauf zu achten. Ich will nicht sagen, dass CD-ROM-Laufwerke nicht unterstützt werden oder ein Diskettenlaufwerk nicht unterstützt werden. Aber man muss halt gucken, wie sind die im Laptop eingebaut und welche Komponenten sind es. Ist das ein CD-ROM-Laufwerk, was meinetwegen über eine PCMCIe-Karte eingebaut ist? Ist das ein Diskettenlaufwerk, was über ein USB-Port angeschlossen ist? Oder sind meinetwegen Diskettenlaufwerk und CD-ROM-Laufwerk gegeneinander austauschbar und nicht nebeneinander betreibbar? Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, die Informationen dabei rauszubekommen. Wenn Sie die Hotline anrufen, meinetwegen beim Hersteller, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber selbst große Hersteller, die sagen einem dann zur Grafikkarte, ja, das ist eine XVGA-Karte, das reicht nicht unter Linux. Ja? Da muss ich genau wissen, welche Grafikkarte ist da eingebaut. Ich muss den Typ wissen. Also zum Beispiel bei einer Grafikkarte wäre ein Typ jetzt Neo Magic 256 AV, ist eine der ja, nicht mehr ganz aktuellen Karten, oder AT Rage Mobility, das ist eine der neuesten Karten. Das muss man dann wissen. Oder bei der Soundkarte, ja, irgendwie Soundblaster kompatibel, das reicht nicht. Man muss mehr wissen. Und die meisten Hersteller, die kommen damit trotz vollmundiger Ankündigungen für Linux-Support, kommen leider nicht nach. Die vollmundigen Ankündigungen, die beziehen sich meistens dann auf den Server-Support oder mehrere 1000 Mark, 10.000 Mark teure Geräte. Da steigen die so ein bisschen in Richtung Linux um, aber bei den Laptops sind das eher die Ankündigungen, habe ich festgestellt. Also IBM hat zum Beispiel Linux-Support angekündigt, aber in Deutschland gibt es zum Beispiel keinen IBM-Laptop mit Linux-Support bis jetzt zu kaufen. Was rauscht hier so? Gerd?
Gut. Es ist eine Rückkopplung, kein Rauschen. Wenn es geht, sei doch so gut, mach das Mikrofon rechts an deinen Hemdkragen.
Bitte?
Also rechts, das klingt besser, weil du dich immer nach rechts drehst zur Leinwand.
So, es klingt besser?
Also das Mikro muss rechts hin, dieses Clip-Mikro.
So?
des Mikrofons, das mit dieser Klammer auf die rechte Seite, in die rechte Brust.
Ist jetzt besser?
Ja, ich denke. Ich muss es erst etwas hören, dann kann ich sagen.
Gut.
Okay, auf den Rest gehe ich jetzt nicht mehr an. So, komme ich jetzt zur Installation von Laptop, von Linux auf Laptops. Erste Frage ist immer, wohin mit anderen Betriebssystemen? Da gibt es so die Leute, die so hardcore-mäßig drauf sind und sagen, okay, ganz runter. Ich persönlich gehöre nicht zu den Leuten. Ich empfehle eigentlich gerade bei Laptops die anderen Betriebssysteme oder das andere Betriebssystem oder System, manche sagen auch nicht Betriebssystem dazu, da drauf zu lassen. Weil gerade im Laptop-Bereich habe ich festgestellt, wird man dann doch von den Herstellern mal darauf verwiesen, ein BIOS-Update einzuspielen oder sagen wir mal bei einer PCMCIA-Karte ein Software-Update einzuspielen. Und da kenne ich keine Linux-Lösung für. Die werden leider immer nur von diesem anderen System angeboten. Deswegen würde ich es drauf lassen. Es gibt auch einige Features, die wo man unter Linux immer an die Informationen schlecht rankommt. Zum Beispiel kann es sein, jetzt sagen wir mal ein Beispiel an die Informationen über die Soundkarte, komm mal einfach nicht ran, was ist denn das für eine? Der Hersteller sagt es einem nicht, Linux kann es einem nicht sagen. Gut, also dann gehe ich in den Gerätemanager dieses anderen Systems und dann finde ich da schon Informationen, die einem dann weiterhelfen können. Also der Gerätemanager ist manchmal die letzte Rettung, wenn man dann über Linux die notwendigen Daten nicht rauskriegt und wenn man die dann hat, hat man eine Chance, dann auch die Sachen dann unter Linux ans Laufen zu bekommen. So, auch ein Laptop, die Installation von Linux, die ist in der Regel nicht weiter schwer. Das geht meistens, wenn die modernen Laptops ein CD-ROM-Laufwerk oder ein DVD-Drive mit haben, schmeißt man rein, installiert. Das geht mit jeder Distribution in der Regel locker. Aber man muss aufpassen, es kann Sonderfälle geben. Deswegen habe ich hier den Punkt andere Installationsmethoden angesprochen. Die will ich jetzt hier in diesem Vortrag nicht vertiefen, da will ich mal auf VO2 verweisen. Aber mal kurz vorstellen, welche Situationen denn das überhaupt geben kann. Ich hatte letztens einen Laptop von Sony Vario Z600 RE. Den gibt es schon gar nicht mehr, für 3 Monate neu angekündigt, aber inzwischen schon wieder abgekündigt. Und der hatte ein PCMCIA CD-ROM-Laufwerk und ein USB-Floppy-Laufwerk. So, da konnte man sehr schön von CD-ROM booten. Man konnte auch sehr schön von Floppy booten, aber danach war dann auch Ende. Man konnte dann nicht weitergehen. Das heißt, ich musste Folgendes machen. Ich musste über dieses andere System, beziehungsweise ich musste mir erstmal eine Partition freischaufeln. Da gibt es verschiedene Methoden zu. Da kann man mit einem Linux, mit einem freien Tool, das nennt sich FIPS, das machen. Oder mit PartED oder beliebt ist auch Partition Manager. Es gibt andere, mit denen man machen kann. Da habe ich mir eine Partition frei gemacht und auf dieser Partition dann die Installations-CD abgelegt, dann mit der Boot-CD gebootet und dann den Rest von dem Betriebssystem von der anderen Partition geholt. Das ist im Detail beschrieben im VO2 und viele andere Installationsmethoden auch. Also wenn kein CD-ROM-Drive da ist, dann kann man vielleicht über einen seriellen Port installieren oder über eine PCMCIA-Netzwerkkarte, über NFS. Das finde ich das Schöne an Linux, da lernt man wirklich kennen, was dieses Betriebssystem leisten kann. Zum Beispiel an dem Punkt, wie viele verschiedene Arten von Installationsmethoden überhaupt möglich sind. Könnte man ein eigenes Buch darüber schreiben. So. Komme ich nochmal zum Thema Hardware. Thema hatte ich, ich bewege mich so ein bisschen im Kreis, Thema Grafikkarte hatte ich schon angesprochen. Lass mich noch ein paar Sachen dazu sagen. Ich hatte die X-Server angesprochen. Was ich vergessen habe, sind die Framebuffer-Devices. das ist eine etwas ganz andere, Herangehensweise an die Grafikkarte. Die möchte ich auch nochmal, dass Sie das wissen, dass im Hinterkopf, dass es sowas gibt. Da gibt es spezielle X-Server für den Framebuffer. Wenn also, sagen wir mal, die normalen X-Server für den Laptop nicht ausreichen, sollten Sie das mit dem Framebuffer mal probieren. Dann zu den PCMCL-Karten. Da haben auch viele Leute Schwierigkeiten damit, überhaupt das Ganze ans Laufen zu kriegen. Ich habe festgestellt, dass da ein bestimmtes Hintergrundwissen ganz gut ist, und zwar wenn man da unterscheidet zwischen der Konfiguration des Controllers und der Konfiguration der Karte. Viele, die mich fragen, die sagen, ja, meine Karte funktioniert nicht. Und dann stelle ich halt fest, der PCMCL-Controller ist noch nicht richtig eingestellt. Das geht bei den meisten Distributionen auch relativ einfach. Ich verweise auf die Distributionshandbücher. Man muss also A, den Controller richtig einstellen oder besser gesagt den PCMCL-Support konfigurieren und dann im zweiten Schritt erst gucken, ob die Karte läuft. Es gibt zwei große Sorten von Karten. Die etwas älteren Karten, die nennen sich PCMCL-Karten. Die sind 16-bittig breite Bus-Unterstützung bieten die, und die etwas neueren Karten, die Cardbus-Karten, die haben 32-bit breite Cardbus-Unterstützung. Sind natürlich auch die teureren Karten und natürlich auch die Karten, wo der Linux-Support noch nicht ganz so breit und ausgereift ist wie bei den 16-Bit-Karten. Muss man auch gucken, ob man da nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt. Also wenn man beispielsweise eine 16-Bit-Karte einsetzt, die 100 Base TX Netzwerk unterstützt, ist rausgeschmissen Geld, weil die Bandbreite der Karte und die Bandbreite des Netzwerkes, die weichen, soviel ich weiß, so weit voneinander ab, dass es sich gar nicht lohnt. So, wie man eine Karte ans Laufen kriegt, da will ich jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen, da müsste man sich dann mitschreiben, genau, das ist im PCMCIA How-To sehr gut erklärt. Auf meiner Seite, die ich gleich auch nochmal nennen werde, ist auch nochmal erklärt, und auf meiner Seite und im PCMCIA How-To ist auch nochmal eine Übersicht der Karten, die überhaupt unterstützt werden. Da steht auch nochmal, welche Karten grundsätzlich laufen sollten. Eigentlich ist das nicht schwer, wenn man diese wenigen Schritte, die dazu notwendig sind, einfach Schritt für Schritt abarbeitet, wenn man diese How-To liest. Also ich bin jetzt wieder beim Werbeblock, ich mache jetzt aber Werbung für andere, ich mache Werbung für die anderen How-Tos, ja, muss ja auch sein. So, dann zum Infrarotport. Ich habe auch noch das Infrarot-How-To geschrieben. Da gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Verfahrensweisen. Einmal das Standard-Infrarot, SIR, das hat Übertragungsgeschwindigkeiten bis 115.200 Bit per Sekunde. Und das Fast-Infrared, das hat Übertragungsgeschwindigkeiten bis 4 Megabit per Sekunde. Das eine, das SIR, das läuft über einen emulierten seriellen Infrarotport, und das andere, das FIR, das läuft über einen speziellen Infrarotchip. Während das SIR in der Regel immer läuft, nicht immer, auf meinem läuft es halt nicht, muss halt für das FIR ein spezieller Treiber her für diesen Controller. Und ich finde, der Infrarot-Support, der IRDR-Support besser gesagt, unter Linux ist auch noch nicht ganz stabil. Also ändert sich von Kernel zu Kernel, ändert sich noch die Herangehensweise. Ich komme mit dem How-To-Schreiben kaum nach. Und ich habe es im Moment auch ein bisschen eingestellt, weil mir einfach die Zeit dazu fehlt, dieses Thema weiter zu verfolgen. Also das werden halt nur Leute machen, die das aus speziellen Gründen brauchen, weil sie meinetwegen ihr Handy oder ihren Palm Pilot mit ihrem Notebook unbedingt über die Infrarot-Schnittstelle abgleichen wollen. Der Rest braucht das nicht. Internes Modem hatte ich schon erwähnt. Da gibt es inzwischen einen binären Treiber dazu. Wo der zu finden ist, da komme ich dann gleich zu. Der funktioniert aber auch nicht immer und hat so seine Tücken, weil der auch als binärer Form halt vorliegt, nicht der nicht für jeden Kernel vor. Da kommt es manchmal zu Inkompatibilitäten. Da gibt es also keine Garantie, dass es läuft. Beim USB-Support habe ich festgestellt, ist es ähnlich. Der wird sich sicherlich mit dem neuen Kernel, dann mit dem 2.4er-Kernel, in eine stabile Phase bewegen. Zu PNP möchte ich sagen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass in der Regel gut ist, das Plug-and-Play abzuschalten. Gerade für den USB-Support. Das macht sich aber auch mit dem neuen Kernel ändern. Zur Docking-Station, das habe ich vergessen, was ich dazu sagen wollte. Das müssen wir jetzt mal ausfallen lassen. Das läuft aber in der Regel, dass die Ports sind ja in der Regel nur durchgeschleift, dass der Bus praktisch nur nach außen geleitet ist, rein hardwaremäßig. Also das ist in der Regel nichts Besonderes. Ich habe auch nicht so viele Erfahrungen mit Docking Station, weil ich die Dinger gar nicht mag. Ich will die gar nicht mitschleppen, ich setze sie nicht ein. Ich finde die eigentlich unsinnig. Ich mag Leute geben, die die sinnig finden. Ich finde es viel besser, eine Netzwerkkarte mitzunehmen irgendwo hin und dann irgendwie sich ins Netzwerk einzuklinken, als über diese Docking Station. Aber das mag Philosophie sein, das mag subjektiv sein. So. Dann zum Kernel. Ich habe dazu nur wenig geschrieben. Ich finde, wer seinen Laptop wirklich voll ausreizen möchte, der sollte es nicht, und auch wer Linux voll ausreizen möchte, der sollte nicht versäumen, sich auch mal mit dem Kernel zu beschäftigen und einen Kernel mal die Kernels raus und runterzuziehen und mal zu probieren, den Kernel zu kompilieren. Die meisten Kernel, die man bei den Distributionen bekommt, das ändert sich im Moment, die haben keine APM-Unterstützung. Die CPUs sind meistens nicht optimiert, also nur auf die 386er CPU optimiert. Manchmal hat man keinen Infrarot-Support drin. Also wer dann diese Unterstützung braucht, der ist eh darauf angewiesen, oder wenn eine spezielle Soundkartenunterstützung will, wie auch immer, der muss an den Kernel ran. Und ich verweise auch da wieder auf ein anderes How-To. Ich finde das klasse gemacht, das ist nicht sehr, sehr lang, das ist kurz und knapp, das Kernel-How-To. Ich möchte einfach Werbung dafür machen, dass man das einfach mal macht, in die Interna von Linux einsteigt. Und wenn man geschickt vorgeht, dann kann man eigentlich auch nichts verkehrt machen. Also wenn man sich den alten Kernel sichert oder den neuen Kernel auf eine Diskette zieht, wie das im Kernel How-To beschrieben ist, und dann von der Diskette bootet, dann sehe ich eigentlich nicht, dass irgendwas schief gehen kann. Was passieren kann, ist, dass man, sagen wir mal, 10 oder 15 Kernel kompilieren muss, bis er denn dann läuft. Ist mir jedenfalls so gegangen, ich gebe es zu. Aber ich finde es halt schön, wenn man dann nicht nur so der End-User ist, sondern sich auch so ein bisschen mal da in die Interna rein vertieft, und man kann es schaffen. Ja. So. Dann noch ein Wort zum Thema mit dem Laptop unterwegs. Das ist schon die Besonderheit von Laptops, dass man die eben nicht nur einmal konfiguriert und dann ist gut, sondern dass man die für wechselnde Arbeitsumgebungen konfigurieren kann und möchte. Stellen Sie sich vor, Sie wollen den nutzen. Na, jetzt kommt das wieder mit dem Mikro. Ich bleibe besser sitzen hier. Also sagen wir mal, zu Hause im Büro oder an der Uni jeweils ein unterschiedlicher Drucker, ein unterschiedlicher Mail-Server, ein unterschiedliches Netzwerk und vielleicht eine unterschiedliche Docking-Station stehen. Das wäre ja ein ziemlicher Arbeitsaufwand, wenn man deswegen jedes Mal die ganze Konfiguration per Hand ändern würde. Dafür gibt es eine Menge Tools, die sind im How-To auch beschrieben. Mein persönliches Lieblingstool, ganz subjektiv gesagt, das ist NetNV. Zu den URLs sage ich später noch was. Es gibt aber viele andere Lösungen. Eine sind die PCMCIA-Schemes. Man kann ein Tool nehmen, das nennt sich Divine. Man kann mit Nilo unterschiedliche Konfigurationen machen. Man kann mit DHCP unterschiedliche Konfigurationen machen. Da gibt es viel. Anderes Thema, was sich auch stellt, wie, wenn ich die Daten jetzt nicht zentral halte, wenn ich nicht immer zu einem zentralen Server irgendwo mich einlogge und meine Daten da habe, ist, wie gleiche ich die Daten ab, also meinetwegen mein Buch, das ich geschrieben habe, wenn ich das auf dem Server zu Hause habe oder auf der Arbeit. Da gibt es auch verschiedene Tools, die sind im Auto auch nochmal erwähnt. Eins dieser Tools habe ich hier auch noch genannt, das ist Unison. Das ist das einzige Tool, das ich kenne, was auch auf diesem anderen System läuft, also wenn man da Daten abgleichen will. Deswegen habe ich das hervorgehoben. So, dann muss ich hier nochmal ein bisschen blättern. So, wie kommt man jetzt überhaupt an die Infos, die ich hier genannt habe? Sie müssen sich das nicht unbedingt mitschreiben, wenn Sie wollen. Ich sage Ihnen später, dieser Vortrag, ich glaube, er ist vom Linux-Tag auch irgendwo veröffentlicht. Jedenfalls hat der Linux-Tag die Sourcen von mir bekommen. Ich sage Ihnen aber auch nochmal meine Seite, wo Sie diese Vortragsfolien finden können, wo Sie das How-To finden können. Dann müssen sich die URLs nicht abschreiben. Eine der ältesten Seiten, einer, der angefangen hat, Linux mit Laptop überhaupt als Thema zu bearbeiten, das ist Kenneth Harker gewesen in Amerika. Der hat eine sehr große und sehr bekannte Seite. Der hat früher mal einen Artikel im Linux Journal, glaube ich, war das, gemacht. Und der hat eine große Reputation. Da findet man hunderte von Laptops beschrieben. Wie ich schon sagte, nicht immer die allerneuesten Modelle, aber das ist eine unerschöpfliche Quelle von Informationen, wenn man sich vor dem Laptopkauf informieren will. Ich habe Jahre später als Kenneth angefangen, auch etwas andere Arten von Informationen zu liefern, auf der Seite Linux fürs Laptop Computers, also die Seite ist in Englisch, abgekürzt Lilac, die ist unter dieser URL hier zu finden. Und dort finden sich vor allen Dingen Hardware-Informationen. Also während Kenneth eine Liste von sehr, 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 sehr vielen Laptops wartet und Hinweise zu Newsgroups und vielen anderen Geschichten hat, habe ich eben halt eine Seite, wo Sie Hinweise finden zu nicht offiziell unterstützten PCMCIe-Karten, zu Soundkarten, zu APM, wo Sie meine Hotdoors finden und so weiter. Dann gibt es laptop-spezifische Mailinglisten. Die erste Distribution, die meines Wissens eine laptop-spezifische Mailingliste anbietet, ist Debian. Ich bin ein bisschen mit Schuld daran, dass das gegründet wurde, weil derjenige, der meine Autor gelesen hat und die Liste da gemacht hat, wir haben halt auch zusammen gemailt. Und es gibt schon seit vielen Jahren die Linux-Laptop-Mailingliste. Auch da ist im Autor gesagt, wie man sich das da subskribiert. Und es gibt eine Newsgroup, Comp OS Linux Portable. Und natürlich nochmal ein bisschen Werbung für die anderen How-To's. Das Linux Documentation Project, relativ einfach zu merkende URL. Da finden Sie eine schier unerschöpfliche Fülle von Informationen zu Themen aller Art und natürlich auch zum Thema mobiles Computing. Also How-To's zum Palm Pilot, zum digitalen Fotografie, wenn man das mal als mobiles Computing betrachten möchte. Einige der How-To's gibt es auch in Deutsch. Ich persönlich empfehle natürlich die englischen, die sind immer die aktuelleren, da ist die Auswahl viel größer. Und seit gestern gibt es natürlich auch das Buch Linux on the Road, das ist der Nachfolger des Laptop How-To's, ist in englischer Sprache. Ich finde es einfach zu lesen, weil ich halt, ich bin kein Native Speaker, ich habe es also so deutsch-englisch geschrieben. Ja. Kann man also verstehen, hoffe ich jedenfalls. Ja, komme ich zum Schluss. Ich möchte nicht versäumen, mich mal ein paar Leuten zu bedanken. Es sind nicht alle, wo ich mich bedanken müsste. Das ist einmal Kenneth Harker, dessen Seite habe ich zum Schluss erwähnt. Und ich möchte mich bei WML, Website Meta Language, bedanken. Da finden Sie unten das Logo, mit dem habe ich diese Seiten gestaltet. Es gibt aber sehr, sehr viele Leute. Ich glaube, die Liste der Credits in dem How-To, die hat jetzt etwa 60 Leute überschritten. Denen bin ich alles zu Dank verpflichtet. Und die stehen hier nicht namentlich, aber die haben mir und hoffentlich auch Ihnen geholfen. Ja, damit bin ich fast am Ende. Und bevor wir jetzt zur Diskussion kommen, möchte ich doch noch ein bisschen Werbeblock machen. Ich habe vor mich hinterher nach der Diskussion draußen in diesem großen Saal an einen der kleinen Tische, nicht die Stehtische, sondern hinten links von hier, von mir aus gesehen, links hinzusetzen, habe ich ein paar Bücher mitgebracht, wer da Interesse hat. Und da beantworte ich natürlich auch noch Fragen. Aber wir können jetzt zur Diskussion kommen. Da gab es, glaube ich, die Idee, dass Leute mit Mikrofonen rumlaufen sollten. Aber der Carsten, ist der Carsten da? Sind die Mikrofone da? Hi. Du bist Stefan, ne? Ja. Es werde Licht. Gerd? Ja, danke. Wie spät haben wir das? Ich hätte gerne gewusst, wie lange ich gebraucht habe. 16:44, war ungefähr eine halbe Stunde, ne? Wir haben ein bisschen später angefangen, ne? Okay. Die Mikros sind noch nicht an. Gerd, machst du mal die Mikros an, bitte?
Sind schon an. Die Schalter am Mikrofon habt ihr vergessen. Die kann ich nicht fernschalten. Einfach nach On-Position ziehen.
Ich habe die Frage, wie weit kommt man mit DHCP? In wechselnden Umgebungen, wie weit kommt man mit DHCP?
Ich muss sagen, ich habe das noch nicht selber ausprobiert mit dem DHCP. Ich hatte das reingeschrieben, weil ich denke, das muss damit gehen. Was meinen Sie genau jetzt mit, wie weit kommt man damit?
Es wird mal angesprochen, die Tobacco-Integration, GD-Integration, was ist der Administrator? Das ist die Krankenhaus oder zu Hause, alles
andere. Also, was man genau mit DHCP jetzt alles einrichten kann und wie man das jetzt nutzen kann für diese Konfiguration, das habe ich noch nicht ausgearbeitet. Kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Kann das jemand anders zufällig was zu sagen? Stefan Mutsch, du bist...
Geht das? Also DHCP, im Prinzip kann man nur die IP-Adresse neben Server, Gateway und sowas eintragen. Druckerkonfiguration, das geht glaube ich nicht. Das wäre ein bisschen auch Oversize für das ganze Protokoll.
Gut. So, wer möchte noch was fragen? Da ganz, 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 ganz hinten traut sich jemand.
Moment. Soll ich das übersetzen? Oder wollen Sie es nochmal wiederholen?
Na, darf ich das nochmal aufnehmen oder möchtest du nochmal im Mikrofon? Ich glaube, du hast von der Microsoft-Steuer gesprochen.
Ja. Also weil bei Laptops fällt mir es immer auf, da ich kaufe einen Laptop und die Windows-Partition, die mache ich ganz platt oder so eine Notinstallation noch. Und gibt es irgendwo Laptops zu kaufen ohne Windows drauf?
Ja, die Frage freut mich, weil es kommt jetzt noch ein Werbeblock. Ich habe mir das verkniffen, aber ich habe seit Anfang des Jahres, ich habe noch eine Firma gegründet. Ich habe xtops.de gegründet und verkaufe Laptops mit Linux drauf. Und ich habe deswegen eine Marktuntersuchung gemacht und versucht herauszufinden, wo kriege ich Laptops ohne Linux. Markenlaptops, nicht Laptops ohne Linux, sondern Laptops ohne dieses andere da. Ja. Ich habe bis jetzt nichts gefunden. Keine Markenlaptops. Es wird angekündigt. IBM kündigt es an. Dell kündigt es an. Also mach sein. Bitte, ich bin dafür Hinweise offen. Ich würde die Dinger gerne verkaufen.
Zu der Frage. Soweit ich weiß, kann man übers Internet bei diversen größeren Händlern, Lagerverkauf, Laptops ohne System kaufen. Es war zumindest auch nicht angewiesen.
Ja, möchte noch jemand? Ist immer ein bisschen schwierig, in so einer großen Masse aufzustehen, ich kenne das. Aber man kann auch sitzen bleiben, genau.
Ja, das war zu laut. Wenn man unbedingt das andere System noch nutzen muss für irgendwelche Software, die es noch nicht gibt auf Linux, gibt es ja die Möglichkeit der VMware. Und es läuft auf dem Laptop wunderbar.
Also, ja, das stimmt. Also ich möchte auch gerne noch ein extra Kapitel in der neuen Auflage des Buches machen, die hoffentlich bald kommt. Also je mehr Leute jetzt das Buch kaufen, desto schneller kann ich eine neue Auflage machen. Ich möchte gerne noch ein spezielles Kapitel zu VMware machen. Aber man sollte immer im Hintergrund behalten, dass natürlich die Leistungsfähigkeit von unserem Laptop doch so ein bisschen hinter den Desktops zurückreicht und dass VMware doch eine ganze Menge an Ressourcen wegzieht. Und mal eben ein bisschen mehr Arbeitsspeicher beim Laptop einbauen, das schlägt wesentlich teurer zu Buche als bei einer Desktop-Maschine. Ja. Und ich kann VMware auch nichts abgewinnen, aber gut, das ist auch wieder subjektiv. Ja. Ich nehme dann Lilo und gute lieber nochmal.
Bitte. Ich wollte jetzt dazu was sagen. Man kann ja mit Bootmanager installieren und kann es dann, nachdem es entspricht,
ja gut, manche Leute wollen eben nicht rauf und runter booten, die wollen gleich unter VMware schnipp und rüber. Gut, das ist berechtigt. Also jeder hat da seine eigenen Ansprüche, ich will das gar nicht schlecht machen, so ist es nicht. Ich habe da zu wenig Erfahrung, ich setze es noch nicht ein. Am besten warten mit dem Mikrofon, dann kriegen nämlich die anderen auch noch mit, was sie sagen möchten.
Ja, meine Frage geht in die Richtung OnNow. Also es gibt ja für Linux, für Windows gibt es ja Lösungen, dass man den Laptop runterfahren kann, dass er den Zustand speichert. Gibt es das auch für Linux in irgendeiner Weise?
Das weiß ich nicht.
Ist wahrscheinlich gemeint, dass man einfach eine Taste oder so drückt und ein Programm aufruft und dann einfach der gesamte Zustand auf der Festplatte gespeichert. Also viele Laptops können das vom BIOS aus. Ich habe einen alten 486er Laptop, der kann das im BIOS und das funktioniert auch unter Linux. Und wenn der Rechner das im BIOS hat, dann sollte das Betriebssystem unabhängig sein. Reine Softwarelösungen kenne ich allerdings auch nicht. Ich habe mal von einer gehört, die entwickelt wurde, bin ich aber auch überfragt. Würde mich interessieren.
Ja. Kann ich dazu was sagen?
Ich wollte noch zur Softwarelösung kurz. Es gibt für den, ich weiß es nicht genau, glaube ich 2.2.14er Kernel zuletzt, einen angepassten Suspend-to-Disk-Patch, der ganz einfach den Zustand einfriert, den RAM-Inhalt in die Swap-Partition sichert und beim Booten, nach dem Kernel-Booten zuerst guckt, ob dieser...
Der Suspend-to-Disk-Patch, der ist auch, das ist kein... Es gibt auch einen Suspend-Daemon, Software-Suspend-Daemon. Den findet man dann auf meiner Seite, findet man die entsprechenden Links. Hier auf Lilac findet man halt links, da ist eine extra APM-Seite und da ist dann auch auf den Software-Suspend-Daemon ein kurzer Hinweis, wenn es das ist. Ja, bitte.
Ich wollte fragen, inwiefern bisher Informationen da sind zu Diskless Laptops und solchen Sachen und wie da Erfahrungen aussehen.
Kannst du da ein bisschen mehr zu sagen? Gibt es welche Diskless Laptops? Also was
ja, meinst du? Also ob sich jemand schon mal gebaut hat, CD-Booten, RAM-Disk rein und ohne Platte laufen und so.
Und was für eine Funktion?
Nein, ob sich jemand schon gebaut hat, weil Standarddistributionen liefern sie ja nicht. Oder ob da Erfahrungen schon gesammelt wurden.
Also mit Laptops ohne Festplatte, ja?
Ja.
Ich kenne keine Laptops ohne Festplatte, also das, was man nicht so erwerben kann.
Ja, also nicht erwerben überhaupt, aber mitnehmen, Strom sparen, auf der Terrasse hocken, Akku 6 Stunden oder so.
Nein, habe ich keine Erfahrung mit.
Gar nichts.
Nee, aber bin ich daran interessiert. Also wenn du da was rauskriegst, bitte, mail mir. Würde mich sehr interessieren. Ja? Gibt es noch Fragen? Also aus meiner... Da vorne noch? Am besten einen kleinen Moment warten. Dann können nämlich alle die Frage mitbekommen. Ja? Anruf für mich.
Ja, hallo. Ich habe diese berühmte PCMA-Karte mit den 3 Funktionen und habe schon beim Hersteller angefragt, gibt es da einen Treiber dafür? An wen wende ich mich, um das ausfindig zu machen?
Ja, das ist ein Problem, was ich nicht angesprochen habe. Bei den PCMCL-Karten, diese ganzen Kombo-Karten finde ich ein bisschen schwierig mit der Unterstützung. Also das geht in der Regel nicht, die dann parallel zu betreiben. Oder man muss sich das ein bisschen reinfummeln und dann selber versuchen zu konfigurieren. Also dann muss man dann zum Beispiel... Ein Brute-Force-Approach wäre, an die Karte immer jeden der verfügbaren Treiber da dran zu hängen und gucken, was passiert. Und dann die dann in Kombination dran zu hängen. Das ist im PCMCL How-To und auch auf meiner Seite beschrieben, wie das geht. Also da würde man, ich kann es konkret sagen, in die Datei etc/pcmcla-config reingehen und gucken, wie sind da die anderen Karten konfiguriert. Also an welche Karte ist welcher Treiber dran gebunden? Das sind eigentlich nur 3 Zeilen. Das ist ganz einfach. Das kann man sich schon mal reintun. Ja? Und guckt, wie ist das da gemacht und überträgt dann dieses Modell in die Datei /etc/pcmcla-config.opts. Also nicht config dann, sondern config.opts. Die hat den Vorteil, die wird bei einem Update nicht überschrieben, die ist auch nicht ganz so groß. Und man kann da machen und tun. Dann hängt man die einfach ans Ende ran, die 3 Zeilen, und bindet dann die Treiber rein. Also Binden rein, das Reintreiben, das Reinbinden eines Treibers hört sich so technisch an, aber das ist eigentlich nicht weiter schwierig. Da tut man nur die entsprechende Zeile in diese Datei rein tun. Aber wie gesagt, die ganzen Kombokarten, ich tue mich damit schwer. Ich rate davon ab. Aber man kauft sie halt. Die meisten sind sogar teurer als die. So.
Ja, mich würde interessieren, ab welcher Hardware-Ausrüstung bei den Laptops ist denn der Linux-Einsatz sinnvoll? Linux gilt als ein ressourcenschonendes Betriebssystem. Andererseits auf den X-Server kann man eigentlich auch nicht verzichten. Und bei den Laptop-Preisen muss man natürlich gucken, wo ist die Grenze. Die Distributionen werden immer größer, die Kernels werden größer. Was sind die Erfahrungen? Ab welchem Laptop-Standard, also welcher Pensum, welcher Ausstattung an Hauptspeicher vor allem, ist die Erfahrung, ist es sinnvoll, dann Linux einzusetzen?
Das ist natürlich eine Frage, die ist sehr breit gefasst. Ich bin jetzt versucht, ganz einfach zu sagen, wann ist es sinnvoll, Linux einzusetzen? Einfach zu sagen, immer, ja. Aber ich habe Linux auf dem 286er-Laptop installiert. Muss man dazu sagen, ist nicht das Original Linux, sondern ist eine spezielle Distribution für 286er. Der hat eine 20 MB Platte. Da konnte man nicht viel machen, aber man kann auch mit einem Laptop, sagen wir mit 200 MB, da kann man auch Linux installieren. Ob man damit dann glücklich ist, manche sind damit glücklich. Die wollen vielleicht nur eine textbasierte Anwendung haben und dann mit ihrem VI oder Emacs dann irgendwo unterwegs was schreiben und sind damit glücklich. Das bleibt dann jedem übernommen. Das kann manchmal ein bisschen schwierig sein, diese Distribution abzuspecken. Gerade die gängigen Distributionen, die in Deutschland so bekannt sind, ich will da auch keine Namen nennen, die machen sich das Leben manchmal leicht, oder ich will nicht leicht, die machen auch dem Anwender das Leben leichter, indem sie sehr viel dann auf die Platte spielen. Aber meine Lieblingsdistribution, ich sage es ganz offen, ist Debian, weil es die einzig oft Open-Source-Distribution ist. Die geht da relativ sparsam mit und man kann das sehr fein dosieren, wie man da installiert. Das kann man bei den anderen Distributionen auch, aber da muss man sich dann damit beschäftigen. Bitte, da hinten sind noch zwei Wortmeldungen. Da.
Ich hätte mal eine Frage, wie das mit der X-Server-Konfiguration ist. Die ist eigentlich eher so auf Röhrenmonitore ausgerichtet, würde ich sagen.
Ja.
Dass man da so vertikal und horizontal Fenster eingibt.
Ja.
Gibt es da nicht Probleme damit?
Ich müsste das Thema eigentlich nochmal intensiv erforschen. Da gibt es ganz widersprüchliche Aussagen, wie denn die, die beiden How-To's, also das X-Server, das X-Free How-To und das X-Free Video Timing How-To heißt das, glaube ich, die schweigen sich ein bisschen über die LCD-Displays aus. Ist auch schwierig, da verlässliche Informationen darüber zu bekommen. Ich kann dazu nichts Vernünftiges, Kluges sagen. Vielleicht verweisen auf einen Artikel in der CT, eine der letzten CTs, da waren, wie ich finde, ganz kluger Artikel über LCD-Displays Ansteuerungen drin. Und ich glaube, hier wollte sich jemand aus dem Publikum auch noch zu der Frage melden. Habe ich das richtig verstanden? Okay, am besten ist mit dem Mikrofon einen Moment warten, weil sonst gehen die Stefan, kannst du mal kurz herkommen? Ja. Ich würde gerne die Antwort hier vorziehen, weil die sich hier vorne, weil du jetzt antworten wolltest auf die spezielle Frage X-Server und LCD-Displays, ja?
Also bei LCD-Displays ist es egal, da stellt man 60 Hertz und da funktioniert das.
Ja.
So wie es bei verschiedenen Notebooks schon gemacht und der braucht nicht mehr bis 60 Hertz, weil das flimmert nicht.
Nee, also meine Erfahrung ist, Komplikationen gibt es ja, wenn man ab und zu einen externen Monitor an dem Laptop betreiben will. Und meine Erfahrung ist, die üblichen Notebooks schalten immer dann automatisch auf 60 Hertz um, wenn das LCD-Display in Betrieb ist. Und da kann man dann eine X-Config nehmen, die eine höhere Auflösung hat. Die wird dann nur verwendet, wenn das LCD-Display abgeschaltet ist.
Ja, genau, das sind die Punkte, also das, wo sich dann die unterschiedlichen Konfigurationen bemerkbar machen, wenn man dann ein externes Display dran tun möchte. Da gibt es aber auch in meinem How-To und in den anderen X-How-To's gibt es für ein externes Display was zu sagen. Und man sollte dann mal gucken in die Dokumentation des X-Servers selber. Die findet sich dann unter /user/doc und so weiter.
Ich habe eine Frage. Du hattest es vorhin schon angesprochen. Man betreibt häufig die Notebooks in unterschiedlichen Konfigurationen. Es tritt dann auch noch auf, mal hängt er am Netzwerk, mal nicht. Das macht sich dann dadurch unangenehm bemerkbar, dass also irgendwelche Network-Timeouts dann laufen. Gibt es da irgendwelche sinnvollen Möglichkeiten, das automatisch erkennen zu lassen?
Das Thema ist auch wieder ein Thema. Also ich habe gemerkt beim Thema Linux mit mobilen Geräten, da gibt es sehr, 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 sehr viel zu tun, wo ich halt auch noch nicht ausgearbeitet habe, dass ich jetzt aus dem Stegreif da die knackige Antwort zu geben kann. Aber ich habe vor kurzem bei FreshBeat noch eine Mitteilung gelesen, dass es Programme gibt, die einen Name-Server vorspiegeln auf der lokalen Platte, wenn ich mich nicht irre. Stefan, weißt du was dazu?
Sowas existiert, ein Namenbunden. Von dem Ding kann ich jetzt allerdings nicht nennen.
Gut. Aber die Frage und, oder man versucht eben halt über NetNV oder diese anderen Tools zu gucken, dass man einfach eine Konfiguration nimmt, die eben das ganze Netzwerk nicht konfiguriert. Nur manche, es kann sein, dass manche Anwendungen einfach irgendwie von sich aus dann nach außen gehen wollen und kenne ich mich nicht so mit aus.
Also im Prinzip kann man da die Boot-Skripte umschreiben, dass man da, sobald man die Netzwerkkarte aktiviert hat, checkt, ob man eine Verbindung zu einem Server im Netzwerk kriegt. Und wenn ja, dann werden die Netzwerkservices gestartet. Und wenn nein, werden sie entweder nicht gestartet oder wieder abgeschaltet. Das ist noch die einfachste Variante. Allerdings gibt es da auch wieder die Tücken, wenn man PCM-CIA-Netzwerkkarten benutzt, dass sie erst sehr spät aktiviert werden. Und dass dann eventuell der Linkaufbau zum Netzwerk so lange dauert, dass der Bootscript schon zu weit gegangen ist. Also da muss man eventuell auch noch eine Wartezeit einbauen, damit das funktioniert.
Tja, eine letzte Chance. Da hinten.
Ich habe eine Frage, da gibt es Docking Stations, die Netzwerkinterfaces haben. Und je nachdem, ob man jetzt den Laptop mit Docking Station oder ohne Docking Station bootet, ändern sich natürlich dann diese Net-Devices. Gibt es da irgendwelchen Support dafür?
Ja, das könnte man auch mit NetNV machen oder man müsste sich selber ein Skript schicken. Da steht im How-To was zu drin, das habe ich jetzt nicht so im Kopf, aber muss man halt gucken, ob man irgendwie über LSPCI oder wie auch immer feststellen kann, ist die Docking Station dran oder nicht. Und wenn sie dran ist, dann unterschiedliche Startup-Skripte machen. Das kriegt man schon irgendwie raus. Wie gesagt, im How-To ist da was drin.
Dazu, das haben wir schon mal gemacht. Wenn man den Laptop aus der Docking Station rausnimmt, findet er einfach beim Booten die Netzwerkkarte nicht und alles andere geht schief. Wenn einem das fehlt, dann nicht stört, dann hat man weiter keinen Ärger damit.
Tja, das sieht so aus, als ob wir jetzt am Ende sind. Ich möchte mal daran erinnern, ich sitze gleich von hier aus gesehen hinten links, wenn er auch kaufen möchte. Fragen hat. Da bin ich dann zu finden. Ich bedanke mich.